All diese besonderen Nahrungsmöglichkeiten der Moderne sitzen leicht einem grundsätzlichen Problem auf, das mit unserer reduktionistischen Wissenschaft verbunden ist und dem ich hier auch kaum entkomme. Alle Mengenangaben suggerieren, viel hilft viel, was aber so nicht stimmt. Was wir zuführen und was der Körper davon aufnimmt, ist ganz entschieden zweierlei und hat mit der sogenannten Bioverfügbarkeit zu tun, in die auch jeweils die individuelle Situation mit eingeht. Ein gesunder Darm kann mit wenig besser auskommen als etwa ein von Dysbiose in Mitleidenschaft gezogener, der mit großen Mengen gar nicht fertig wird, oder gar ein löchriger Darm bei Leaky Gut-Syndrom, der alles einlässt, aber das Wesentliche nicht ausreichend resorbiert. Absolute Mengen und Prozentangaben sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Es kommt immer auf das Ergebnis an, das damit erreicht wird. Das gilt übrigens auch für die Trinkmengen. Es geht nicht um Literangaben, sondern vielmehr darum, dass der Urin immer hell ist, außer morgens, und nicht etwa übelriechend und dunkelgelb. Ob das mit viel Obst und Gemüse erreicht wird oder mit mehr Wasser, ist für die Nieren gleichermaßen entlastend und zeigt an, wie ausreichend der Organismus entgiften kann. Tatsächlich ist also eine gesunde Verdauung Voraussetzung und viel wichtiger als die Zufuhr bestimmter Mengen oder gar Prozentzahlen, die sich an Durchschnittswerten orientieren. Jeder Mensch ist anders. Den perfekten Durchschnittsmenschen kann es gar nicht geben. Außerdem täuschen Inhaltsangaben darüber hinweg, dass das Ganze immer mehr als die Summe seiner Teile ist. Die ganze Pflanze oder Frucht ist immer unersetzlich. Wenn diese getrocknet und pulverisiert wird, ist das ungleich besser als Auszugsprodukte, wie sie in den meisten Nahrungsergänzungsmitteln angepriesen werden und sich nicht nur nicht bewährt haben, sondern vielfach als schädlich erwiesen. Wundervoll führt Campbell in seinem Buch Interessen in dieses Thema ein. Unmanipulierte Lebensmittel sind in einer so ungemein manipulierten Welt ungemein wichtig. Dazu müssen wir letztendlich gute 10.000 Jahre zurück bis in die Jungsteinzeit um 8.000 vor Christus gehen, in eine Zeit vor der Entdeckung von Milchwirtschaft und Getreidezucht. Wobei wir bei diesem bewussten Rückschritt der Polarität begegnen. Denn Milchwirtschaft und Getreidezucht waren anfangs genauso sinnvoll im beständigen Kampf gegen den Hunger wie später Kunstdünger und die Zucht des neuen Weizens. Allerdings verkehrte sich unter dem Einfluss des Kapitalismus vieles, um nicht zu sagen fast alles, in sein Gegenteil und machte so die Polarität deutlich. Die Zucht des modernen Hochleistungsweizens wurde sogar mit einem Nobelpreis belohnt. Aber auch der Weg nach Hiroshima, Nagasaki, Tschernobyl und Fukushima ist mit Nobelpreisen gepflastert, die an Physiker gingen, welche mehrheitlich Humanisten waren und das Gute wollten und dabei das Elend der Atombomben und Atommeile heraufbeschworen. Viele Menschen haben heute eine, in meinen Augen ebenso natürliche wie verständliche, Abneigung gegen Gentechnologie. Aber Genmanipulation gibt es schon viel länger als Monsanto, das moderne Synonym für menschenverachtenden Umgang mit Mutter Natur. Denn schon viel länger werden Pflanzen durch intensive Zucht in ihrem Wesen verändert. Da wurden Polyploidie und Unfruchtbarkeit in Kauf genommen, um größere Früchte und höhere Erträge zu erzwingen. Und es wurden Bitterstoffe herausgezüchtet, wodurch die sekundären Pflanzenstoffe verändert wurden, die in mancher Hinsicht wichtiger für unsere Gesundheit sind als Vitamine.